Lieben, wer von euch hat heute schon Nachrichten gesehen, gehört, gelesen? Gestern? Vorgestern? Wer informiert sich jeden Tag, was so in der Welt passiert? Oder mit Ausnahmen? Wer hat Spaß dabei? Heute Morgen im Internet, Belgien, 11 Tote bei Flugzeugabsturz. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Belgien sind alle Insassen ums Leben gekommen. An Bord waren 10 Fallschirmspringer und der Pilot. Belgiens Regierungschef sprach von einer nationalen Katastrophe. Illegale Einwanderer aus Mexiko. Für ihren Traum vom Leben in den Vereinigten Staaten riskieren illegale Einwanderer an der mexikanischen Grenze ihr Leben. Schutzgelderpresser, Schleuser, sengende Wüstenhitze. Die Migranten aus Mittelamerika sind vielen Gefahren ausgesetzt. Demos in Italien und Portugal, Proteste gegen die Sparpolitik. In Italien und Portugal sind zehntausende Menschen gegen die Sparpolitik ihrer Regierungen auf die Straße gegangen. In Rom kam es vereinzelt zu Ausschreitungen. Da bleibt einem schon mal die Luft weg, wenn man diese Nachrichten immer wieder liest, diese Katastrophen. Ich werde traurig, manchmal frustriert. Ich fühle mich hilflos, wenn ich diese Dinge höre oder lese. Und ich frage mich, müsste nicht irgendjemand dagegen mal was tun? So Gott zum Beispiel? Ist das nicht seine Aufgabe, in das Geschehen dieser Welt einzugreifen? Heute wollen wir mal nicht Gottes Seite beleuchten, sondern unsere Seite an diesem ganzen Geschehen in der Welt. In Micha 6, Vers 8 heißt es: Man hat dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Oder etwas moderner formuliert: Der Herr hat euch doch schon längst gesagt, was gut ist. Er fordert von uns nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor Gott. Liebe Gemeinde, ein Blick ins Alte sowie ins Neue Testament zeigen uns viele hunderte von Bibelstellen, in denen Gott dazu aufruft, dass wir etwas tun. Dass wir dazu geschaffen und aufgefordert sind, Armut zu lindern und Gerechtigkeit zu schaffen. Über 2000 Verse kann man ganz leicht finden, die davon sprechen. Im Alten Testament ist der Aufruf zur Sorge für die Armen sogar Bestandteil der prophetischen Verkündigung und auch der Anbetung. Ich werde jetzt so einige Verse mal nennen. Wer jetzt nicht mitkommt mit Hören oder Mitschreiben, dem kann ich die nachher auch gerne nochmal einzeln sagen. Im Psalm 82, Vers 3 und 4 steht zum Beispiel: Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihnen der Hand der Gottlosen. Starke Aufforderungen. Der Prophet Amos mahnt in Kapitel 5, Vers 24, oder mal so ein Bild vor Augen eigentlich: Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Man stelle sich das mal vor, dass das Recht sich so über unsere Welt ergießen würde. Die Gerechtigkeit. Und Jesaja fordert auf in Kapitel 58 ab Vers 7: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du eine nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann, jetzt kommt eine Verheißung, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell vorangehen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Diese Verse, die sich um Gerechtigkeit und um Menschen kümmern oder dazu aufrufen, sich zu kümmern, finden wir nicht nur im Alten Testament. Auch Jesus greift das auf, wenn er sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Armen Menschen Gutes sagen. Und er konkretisiert in Matthäus 25 zum Beispiel, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus zieht doch die Verbindung zwischen dem, was wir einem Menschen tun, der in Not ist, und seiner Person. In der Antrittsrede Jesu stehen Arme, Gefangene, Zerschlagene im Mittelpunkt. Darum geht es ihm. Und damit erinnert er uns auch an unsere Aufgaben, die wir haben. Wir beten ja nun nicht üblicherweise in jedem Gottesdienst das Vaterunser, aber es ist uns doch geläufig. Wir beten zum Beispiel, dein Reich komme. Gutes, Liebe, Friede, Gerechtigkeit sollen geschehen, das beten wir damit. Und ich weiß nicht, ob wir dabei uns ein Königreich wirklich vorstellen, in dem es allen Untertanen gut geht. Gottes Maßstäbe sollen herrschen, Gott soll bestimmen. Unser Leben, diese Erde, das Leben auf dieser Erde soll so sein, wie Gott sich das vorgestellt hat. Seine Ideen, seine Regeln, seine Ideale sollen gelebt werden. Wir beten, dein Wille geschehe. Gottes Maßstäbe sollen gelten. Das, was er will, das soll geschehen. Und zwar auch durch uns und durch unser Leben. Wenn wir das so beten, dann wissen wir natürlich, dass nur Gott letztlich sein Reich aufrichten kann. Aber wenn wir das beten, stellen wir uns mit dieser Bitte, auch mit unserem Leben in diese Bitte hinein und sagen im Prinzip, auch ich stehe dazu zur Verfügung. Liebe Gemeinde, wir sind mit einer Mitverantwortung ausgestattet für diese Welt. Das können wir gut finden, das können wir schlecht finden. Es ist, wie es ist. Wir können uns nicht raushalten. Das Einmischen in unsere Welt, das ist auch unsere Sache. Auch dazu hat Gott uns in diese Welt gestellt, damit wir uns einmischen, mitgestalten, für die Menschen uns einsetzen. Ich möchte einen besonderen Blick auf einen Text werfen aus dem Lukas-Evangelium, und zwar aus dem 12. Kapitel, ab Vers 16. Ich werde den vorlesen nach der Übersetzung der Neuen Genfer. Lukas 12, 16 bis 21. Bei mir ist das folgendermaßen überschrieben: Das Gleichnis vom törichten, reichen Bauern. Jesus erzählte den Leuten ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß da gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Liebe Gemeinde, ich finde diesen Menschen, den Jesus hier in dem Gleichnis darstellt, eigentlich höchst sympathisch. Ich plane auch gerne. Ich überlege auch, wie wird das in der Zukunft? Und mache mir Gedanken und stelle Pläne auf. Und bis zu einem gewissen Punkt hat dieser Mensch auch recht, dass er sich überlegt, was mache ich mit diesem Reichtum, der da ist? Und natürlich müssen wir uns darum kümmern, dass es uns gut geht. Wir können nicht einfach naiv in den Tag hineinleben und hoffen oder gar erwarten, dass es schon irgendwie klappt und der Kühlschrank sich schon irgendwie füllt. Und natürlich ist das Problem auch nicht, dass dieser Mensch reich ist und dass er einen großen Besitz hat. An keiner Stelle in der Bibel wird Besitz oder Geld an sich verurteilt. Es geht immer um den Umgang mit Geld oder Besitz, um die Einstellung dazu, darum, welchen Wert wir ihm beimessen, welche Rolle Besitz, Geld, Materielles in unserem Leben spielt. Die Sache an sich wird nicht verurteilt. Das Problem dieses Menschen ist, dass seine Welt klein wird, zu klein. Er sieht Gott nicht und er sieht vor allem seinen Nächsten nicht. Und er ist der irrigen Ansicht, dass er selber sein Leben völlig in der Hand hat. Er lässt Gott und den Nächsten außen vor, und die Frage des Profites und wie er damit umgeht, ist sein Dreh- und Angelpunkt. Und er dreht sich damit nur noch um sich selber. Es geht nur noch darum, wie kann ich das vermehren und wie schütze ich das, was ich da habe. Und dann, in anderer Übersetzung heißt es so ungefähr so, da hat jetzt die liebe Seele Ruhe und kann sich freuen. Er sprach zu seiner Seele. Er macht sein Leben, sein Wohlbefinden von seinem Besitz abhängig. Und er hofft sich für sich und für seine Seele Gutes davon. Es ist absurd, dass er annimmt, er könnte damit seine Seele retten, seine Zukunft durch Kapital sichern. Die Weisheit des Evangeliums ist eine andere. Sie bezieht Gott und den Nächsten immer mit ein. In das Leben, in die Betrachtung, in die Wertung dessen, was uns zur Verfügung stellt. Bis in unser Grundgesetz hier in der Bundesrepublik Deutschland hat die Einsicht Einzug gehalten, dass wir Verantwortung füreinander haben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, Eigentum verpflichtet. Der steht im Grundgesetz. Ich musste gucken, wo, aber es steht drin, Artikel 14 Absatz 2. Da heißt es, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. In unserem Grundgesetz. Es wird dann durch manche Erklärungen noch so ein bisschen aufgeweicht, finde ich jedenfalls persönlich. Aber es steht drin, dass unser Land nicht funktioniert, wenn jeder einfach nur macht mit seinem Besitz, was er gerne möchte und den anderen außen vor lässt. Das heißt, unser Grundgesetz ist in diesem Sinne schon auch auf den Spuren des Evangeliums unterwegs und nimmt diesen Gedanken, dass wir verantwortlich sind füreinander, doch tatsächlich mit auf. Ich möchte euch etwas erzählen über eine Initiative, die sich sehr mit den Gedanken der Verantwortung für Menschen auseinandergesetzt hat. Vor 9 Jahren haben Christen aus über 40 Ländern eine Initiative gestartet, die sogenannte Micha-Initiative. Ich erkläre gleich, warum die so heißt. Und seit 2006 gibt es diese Initiative auch in Deutschland, wird von der Deutschen Evangelischen Allianz verantwortet, bei der wir Mitglied sind als Bund, Baptistenbund. Und in Deutschland sind es mehr als 30 christliche Organisationen, die da mitmachen. Von unserem Bund aktuell ist zum Beispiel Fried Bernese dabei, als Verantwortungsträger aus der Bundesgeschäftsführung, der da mitdenkt und mit organisiert. Was wollen diese Christen, die sich da engagieren? Sie wollen sich engagieren in dieser Welt und wollen vor allem Christen ermutigen, sich zu engagieren. Und zwar sind da 2 Punkte besonders herauszustellen. Sie wollen gegen die extreme Armut sich engagieren und für Gerechtigkeit in dieser Welt. Diese beiden Punkte. Sie unterstützt Projekte von Hilfs- und Missionswerken in anderen Ländern. Und sie überlegen auch, was kann der Einzelne eigentlich tun? Darauf kommen wir nachher noch. Was kann eine Gruppe tun, eine Gemeinde, um sich eben für diese Dinge einzusetzen? Für globale Gerechtigkeit und für die Umsetzung der sogenannten Millenniumsziele. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Vor 13 Jahren haben die Vereinten Nationen sich zusammengesetzt und die sogenannte Millenniumserklärung verabschiedet. Und von daher wurden Ziele abgeleitet. 189 Staaten dieser Welt, darunter auch Bundesrepublik Deutschland, haben eine Erklärung unterschrieben und sich unter anderem dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2015 die absolute Armut weltweit zu halbieren und weitere Aspekte und Ursachen von Armut anzugehen. Bis 2015 die absolute Armut halbieren. Ich habe keine Ahnung, ob das in 2 Jahren ist das schon, ne? Ich kann es mir jetzt gerade nicht so vorstellen, dass dieses Ziel bis dahin erreicht wird. Aber ich finde es grundsätzlich besser, ein Ziel zu haben und zu versuchen, es zu erreichen, als vor sich hin zu mauscheln und nicht zu wissen, ob man was geschafft hat oder nicht. Warum heißt diese Initiative Micha-Initiative? Ganz einfach, weil sie besonders als Grundlage der Bibel ein Vers, den ich eben auch schon vorgelesen habe, zur Grundlage hat, aus Micha 6, 8. Ich lese ihn nochmal. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Und besonderer Schwerpunkt ist das rechte Tun. Ein Zitat aus der Erklärung dieser Micha-Initiative, die malt mal so vor Augen einen Traum. Wie wäre es denn, wenn wir mit Gott von einer gerechteren Welt nicht nur träumen würden, sondern globale Nächstenliebe ganz praktisch werden lassen? Von einer Welt, in der keine Menschen verhungern, in der alle Kranken zum Arzt gehen können, in der für jedes Produkt ein fairer Preis gezahlt wird, damit auch diejenigen in Würde leben können, die sie hergestellt haben. Eine Frage, die zum Träumen einlädt. Das wäre doch eine Welt, die sicher Gott sich auch eher so vorgestellt hat, wie die Welt, wie sie jetzt aussieht. Wir als freikirchliche Gemeinden betonen, dass wir gesandt sind, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und das soll damit auch überhaupt nicht zunichte gemacht werden. Es soll nur in den Blick gerückt werden, dass wir auch eine Verantwortung für unser soziales Handeln haben. Dass wir nicht sagen können, das eine ist wichtig und das andere nicht. Ich kann einem Menschen nicht von Jesus erzählen, wenn er neben mir sitzt und Hunger hat. Gott will, dass es Menschen gut geht. In diesem Jahr engagiert sich die Initiative hauptsächlich gegen Korruption und Steuerflucht mit einer besonderen Kampagne. Und das Thema Steuerflucht ist ja auch in Deutschland ein großes Thema. Habt ihr euch mal vorgestellt, wie unser Land aussehen würde, wenn alle Menschen, die hier eigentlich Steuern zahlen müssten, das auch tun würden? Dann hätten wir wahrscheinlich nicht die Notwendigkeit, soziale Projekte immer weiter runterzufahren. Dann könnten wir wieder anfangen zu träumen, sagen, was können wir nicht noch machen mit dem, was wir so haben an Geld? Korruption trifft nicht nur uns in Deutschland, naja, das Steuerflucht trifft uns mehr. Korruption trifft Menschen in Armut ganz besonders. Mal ein Beispiel einer Frau, die in Lima, der Hauptstadt Perus, lebt und Folgendes berichtet. Die Gesundheitszentren sind hier wirklich schlecht. Ich vertraue ihnen nicht im Geringsten. Man muss immer an einer langen Schlange anstehen, um einen Arzt zu sehen. Manchmal möchte der Arzt nur 20 Patienten am Tag sehen. Daher ist es entscheidend, dass du ein Geschenk dabei hast, wenn du behandelt werden möchtest. Das wäre noch was. Ich gehe zum Arzt und muss jedes Mal ein Geschenk mitbringen. Und das muss ein besseres und teureres sein, als was die anderen haben, damit ich behandelt werde. Unglaublich. Durch Korruption und Steuerflucht gehen den Ärmsten mindestens ein Drittel des Geldes verloren, das sie zum Leben brauchen. Fast jeder zweite Afrikaner, zeigt eine Untersuchung, lebt unterhalb einer Armutsgrenze, die man mal international festgelegt hat, von 1,25 US-Dollar am Tag. Das sind wie viel Euro? Ein Euro, genau. Ein Euro am Tag. Darüber ist es nur noch relative Armut. Afrika, dem Kontinent Afrika, gehen jedes Jahr aufgrund von Korruption, man schätzt ungefähr einen Wert von knappen 150.000 Millionen Dollar verloren. Weil irgendjemand sich davon ein Cabrio kauft oder in Urlaub fliegt oder eine Teeplantage baut. Weitere Milliarden verschwinden jährlich durch Steuerflucht. Das sind unglaubliche Beträge. Diese Aktion diese aktuelle Aktion gegen Korruption und Steuerflucht will das transparent machen. Sie will darauf hinweisen, die Leute wissen, die Christen wissen, dass sie das nicht alles jetzt sofort ändern können, aber sie wollen das ans Licht bringen und darauf hinweisen und zeigen, so geht das nicht. Liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass es Gott nicht um ein schlechtes Gewissen geht, weil es uns so gut geht hier. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns hier in einem westeuropäischen Land nicht einfach raushalten können oder sollten, sondern dass auch wir aufgefordert sind, zumindest zu überlegen, was kann ich denn tun? Kann ich was tun? Wie kann unser Glaube an einen barmherzigen Gott Ausdruck bekommen, indem ich etwas für Menschen tue? Wie kann ich das Gute, das Gott für Menschen will, umsetzen? Nicht nur, indem ich meinen kranken Nachbar besuche, sondern vielleicht an anderen Themen arbeite. Was kann ich tun, wo kann ich ansetzen? Ich sage euch mal zwei Beispiele aus anderen Ländern. Zum Beispiel Sambia, Ndola heißt der Ort. Da scheint es für, wie auch andere Länder, für Politiker normal zu sein, Geschenke oder Geld als Gegenleistung für Wählerstimmen anzunehmen. Ein Politiker wandte sich an einen Pastor in dieser Stadt und bat ihn um seine Unterstützung als Gegenleistung für Geld für Gemeindeprojekte. Der Pastor hätte das Geld natürlich gut gebrauchen können, das können wir uns vorstellen, für seine Gemeinde oder für andere gute Zwecke, aber er entschied sich, Nein zu sagen. Er wollte die Möglichkeit der Gemeinde nicht gefährden, prophetisch in die Politik hineinzuwirken, auch Dinge anprangern zu können. Mutig. Indien hat eine Antikorruptionsorganisation, die einen Geldschein erfunden hat, auf dem der Betrag Null steht. Wenn Unterstützer dieser Organisation um Bestechung gebeten werden, geben sie diesen Null-Rupien-Schein weiter. Bislang waren indische Beamte daran gewöhnt, dass sie bestochen werden und dass sie vor allem ungestraft davonkommen. Und dieser Geldschein scheint aber tatsächlich abschreckende Wirkung zu haben, weil er ein Symbol ist für den Mut der Bürger, die sagen, ich mache da nicht mit und ich finde das nicht gut. Und ich habe auch keine Angst. Es beteiligen sich, wie es scheint, sehr viele Inder an dieser Aktion und deshalb ist tatsächlich etwas in Bewegung gekommen. Die Beamten scheinen angefangen zu haben, ihre Meinung zu diesem Thema Korruption zu überdenken. Was sich dann, wann konkret ändert, das wird man sehen. Aber es ist ein kleiner Anfang. Ich bin manchmal beim Nachrichtenhören entsetzt und traurig. Und zwar nicht nur, weil die Sache, die da passiert ist, traurig ist, sondern weil ich mich so hilflos fühle. Und ich glaube, es ist auch von daher ganz gut, mal konkret zu überlegen, was kann ich denn konkret tun? Ich nenne euch einfach mal vier Bereiche, in denen wir uns engagieren können. Und das eine, das ist so die Grundlage, ist, dass wir uns informieren, dass wir einfach wissen, was ist denn eigentlich los? Und vielleicht nicht nur Nachrichten hören, sondern bei einem Thema, das uns vielleicht besonders so anstößt, mal ein bisschen weiterzugehen und zu gucken, warum ist denn das so schwierig und wie sind denn die Zusammenhänge? Wobei ich gestehen muss, dass ich politisch nicht so schlau bin, glaube ich. Ich verstehe da manche Zusammenhänge nicht. Aber es gibt Informationen, die man sich geben lassen kann. Wir kriegen zum Beispiel ein Heft einmal im Quartal, das heißt Informationen zur politischen Bildung. Liegt bei uns auf dem Klo. Ja, wenn es mal wieder länger dauert, dann kann man sich nebenbei noch politisch informieren und die Dinge sind gut erklärt. Es gibt Menschen, die kennen sich gut aus, die man fragen kann. Würde jemand von euch eigentlich sagen, dass er politisch gut informiert ist? Zusammenhänge versteht? Also ich gucke jetzt gerade, ob wir jetzt hier jemanden vorschlagen können, den wir dann gleich alle bestürmen können. Weil manches ist einfach auch schwierig zu verstehen, finde ich. Da ist es gut, wenn man jemanden fragen kann, du sag mal, was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir das jetzt anders machen würden und keine Waffen mehr liefern würde, würde der Krieg dann wirklich da aufhören in dem Land? Und wie wirkt sich das dann auf die Firmen aus und die Arbeitsplätze und überhaupt? Gut, das ist das eine. Das ist natürlich eine Grundlage, sich politisch zu informieren. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Einfach aus dem Bewusstsein heraus, es ist gut, wenn wir Dinge wissen. Ein anderer Bereich ist, sich politisch zu engagieren. Und da gibt es heutzutage natürlich Möglichkeiten. Diese Micha-Initiative zum Beispiel, das kann man auf der Website dann auch nachlesen und auch finden, gibt Petitionen heraus, Eingaben an die Bundesregierung, die man einfach unterschreiben kann, die schon vorgearbeitet sind, Postkartenaktionen, die daran erinnern sollen, was die Bundesregierung mit unterschrieben hat. Die Armut soll bis 2015, die absolute Armut, halbiert werden. Bitte, denkt daran, liebe Regierung. Ziel dieser aktuellen Petitionseingabe ist 1 Million Unterschriften. Also wenn ihr daran Interesse habt, geht auf die Homepage und guckt mal, ob ihr da euch engagieren wollt. Ich habe mit Absicht die Petition nicht hier mitgebracht zum Unterschreiben, weil ich denke, das soll doch jeder in Ruhe zu Hause für sich auch überlegen. Eine Möglichkeit. Eine dritte, und ich denke, da sind wir ganz gut drin, für Gerechtigkeit beten. Die Dinge mit ins Gebet nehmen, vor Gott bringen, ihm vor die Füße werfen. Wir glauben ja daran, dass Gott diese Welt liebt, nicht nur uns hier, die wir so schön Gottesdienst feiern. und so gut in Gott mit Kontakt sind. Wir glauben daran, dass Gott diese Welt zum Guten weiter verändern möchte. Und wir wollen ihn auch weiter bitten, dass er das tut, dass er Menschen erreicht, dass Menschen die Verantwortung haben, ihre Verantwortung sehen und wahrnehmen. Denn manches können wir einfach nicht, weil wir nicht in den Positionen sind. Wir wollen ihn darum bitten, dass er bei uns anfängt und dass wir die kleinen Schritte, die wir tun können, auch gehen. Und wir wollen ihn an seine Macht erinnern, nicht weil er erinnert werden muss, sondern damit deutlich wird, ja, wir setzen uns damit ein. Wir bitten Gott, dass er seine Macht einsetzt, um Dinge zum Guten zu verändern. Wir wollen beten für die Christen, die sich schon mutig einsetzen, die sagen, ich lasse mir das nicht gefallen, ich gründe eine Initiative und versuche mich da zu engagieren. Wir beten für Politiker, für Unternehmer, für Menschen, die sich einsetzen. Und bei all dem, was, ich sag mal, was dunkel ist, was schlecht läuft, was wirklich mies ist, bei aller Ungerechtigkeit, dürfen wir trotzdem daran denken und glauben, dass Gott mit seinem Licht eben in diese dunklen Ecken unserer Welt hineinstrahlt. Und dass er an vielen Punkten auch schon am Handeln ist. Und ein vierter Bereich, verantwortlich leben. In Deutschland leben wir, ich würde mal sagen, definitiv auf der Sonnenseite. Es gibt ja auch hier immer noch Leute, die durchs Raster fallen, das ist mir klar. Aber grundsätzlich haben wir viele Möglichkeiten, und die meisten von uns müssen nicht überlegen, ob sie morgen was zu essen haben. Wir profitieren von der Globalisierung und wir können überlegen, wie globale Nächstenliebe aussieht. Nächstenliebe kennen wir. Ich kümmere mich um meinen Nachbarn, schreibe ihm eine Karte, besuche ihn, fahre jemanden zum Arzt. Also das, ich glaube, das können wir auch schon ganz gut, behaupte ich einfach mal. Globale Nächstenliebe, wie kann ich so leben, dass das, was ich täglich tue, positive Auswirkungen hat in diese Welt und nicht negative. Seit einigen Jahren schon gibt es zum Beispiel bei uns im ganz normalen Edeka oder auch in anderen größeren Lebensmittelgeschäften fairen Kaffee und Kakao. Das passiert dadurch, dass Menschen sowas kaufen, dass sie sagen, ich kann das, ich kann da mehr Geld ausgeben, dann mache ich das, der Kaffee ist teurer, aber es ist, sag ich mal, ziemlich gesichert, dass die Menschen, die die Kaffeebohnen pflücken, einen fairen Preis dafür bekommen, die Bauern, die das Land besitzen. Und wenn wir uns da engagieren und das machen, irgendwann schnallen das die Ladenbesitzer und sagen, Mensch, das läuft so gut, das lohnt sich für mich, ich mache da mit. Das sind so kleine Sachen. Wie gelingt es uns nicht, auf Kosten von Menschen zu leben, die in anderen Teilen dieser Welt wohnen oder auf Kosten der Umwelt. Ich glaube, wenn wir anfangen, im Kleinen zu denken und das nicht so als globalen Überbau zu sehen, so nach dem Motto, ich kann sowieso nichts ändern, ich glaube, dann haben wir tatsächlich eine Chance, unseren Beitrag zu leisten. Ein konkreter Vorschlag dieser Micha-Initiative heißt eine Woche umsteuern. Ich hatte ja gesagt, dass durch Korruption ein Drittel des Geldes verschwindet, der nötig ist für die Armen. Und bei dieser Aktion geht es darum, für sich persönlich mal nachzuempfinden, wie das ist, mit einem Drittel weniger Einkommen eine Woche lang zu leben. Vielleicht seid ihr alle schon ganz sparsam, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Nur eine Idee. Eine Woche lang mal beobachten, was gebe ich aus. Vielleicht einfach nur mal für den Bereich Lebensmittel aufschreiben. Dann alles zusammenrechnen und dann für die nächste Woche ein Drittel daraus rechnen. Dann das, was übrig bleibt, zurechtlegen und dann wirklich nur von diesen zwei Dritteln eine Woche lang leben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich traue, das zu probieren, weil das könnte ganz schön schwierig werden. Aber wie gesagt, vielleicht seid ihr alle schon so sparsam, dass da auch nicht mehr einzusparen ist. Da geht es natürlich nur darum, so ein Empfinden zu bekommen, wie ist denn das, wie fühlt sich das an, wenn mir nicht das selbstverständlich zur Verfügung steht, von dem ich immer ausgehe. Abgesehen davon kann man mit dem eingesparten Drittel ja auch noch eine gute Sache unterstützen, ein Projekt. Diese Welt ist Gottes Welt und sie bleibt Gottes Welt. Er hat Interesse an dieser Welt, weil es seine Welt ist, weil es seine Menschen sind, die auf ihr leben. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott seine Welt nicht aufgibt. Er handelt. Aber nicht immer macht er alles alleine. Wo wir manchmal die Verantwortung Gott zuschieben, kann ich mir vorstellen, dass Gott manchmal denkt, dafür hatte ich eigentlich dich vorgesehen, dass du da deinen Teil beiträgst. Er will auch durch uns an dieser Welt handeln und wir haben Chancen. Ich denke, es geht einfach darum zu gucken, was ist so mein kleiner Beitrag, den ich leisten kann. Wie gesagt, es geht nicht ums schlechte Gewissen, wenn ich dann doch den Kaffee kaufe, der nicht fair ist, weil es anders halt nicht geht, sondern darum, dass wir überlegen, wie kann ich denn meinen Glauben an Gott, der das Gute für Menschen will, auch konkret umsetzen in diesen globalen Zusammenhängen. Wir dürfen da mitmachen. Ich glaube, es ist ein Vorrecht, dass wir die Chance haben, mitzugestalten und nicht nur eine Verpflichtung. Bei all dem wissen wir natürlich, dass es das vollkommene Reich Gottes hier auf der Erde nicht geben wird. Aber es fängt schon an hier. Und wir können mit dort gemeinsam darum ringen, wie unser Anteil daran aussehen kann. Wir können nicht alles machen, aber das, was wir tun können, das sollten wir tun. Möge Gott uns dazu segnen und uns zum Segen sein lassen. Amen.